Ditfurth. Bei ihrer Gründung gaben sich die Grünen folgende Attribute: ökologisch, gewaltfrei, sozial, basisdemokratisch. Welche Attribute sind Ihrer Meinung nach heute für die Grünen zutreffend?
Das ist eine kriegsbereite Pro-Kapital-Partei des gehobenen Mittelstandes und Teil von Teilen der Oberschicht.
Aber ökologisch sind die Grünen doch geblieben, nicht? Schließlich beschlossen Sie in Ihrer Regierungszeit den Atomausstieg und das Solardächerprogramm.
Ja, schon recht. Guter Witz. Wenn man es nachliest, dass es so war, als Rot-Grün an der sogenannten Macht war. Tucholsky sagt immer, sie waren an der Macht, aber sie waren eigentlich nur an der Regierung. Haben sie beschlossen, dass Atomkraftwerke länger laufen dürfen. Sie haben als erste Regierung auch beschlossen, also SPD und Grüne, zwischen 1998 und 2005, dass Atomkraftwerke, dass am Standort von Atomkraftwerken Atommüll gelagert werden kann, was zwei Vorteile hatte. Die Atomkonzerne durften das noch nie und waren glücklich und dankbar. Und die Grünen hatten ein Problem weniger, nämlich sichtbare Atommülltransporte etwa zu anderen Standorten wie in Gorleben oder anderswo. Also deswegen wächst an jedem Atomkraftwerk, das wir in diesem Land haben, seit Jahren durch Rot-Grün kontinuierlich ein Berg von Tausenden von Atommüll. Und sie haben etwas gemacht, was bis dahin völlig unüblich war und was es heute der CDU und der FDP im letzten Jahr möglich gemacht hat, die Atomkraft Laufzeiten nochmal zu verlängern. Die Grünen haben damals erlaubt, in ihrem Atomkonsens Strommengen zu übertragen von einem Atomkraftwerk aufs andere. Also Stade wurde wegen kompletter Baufälligkeit geschlossen, hatte aber noch rechnerisch ein paar Strommengen übrig. Die wurden dann auf, ich glaube, Biblis A oder Biblis B rübergeschoben, sodass die länger. Das heißt, das Ventil war gezogen und es gab keinen Endpunkt mehr unter Rot-Grün fürs letzte Atomkraftwerk. Faszinierend finde ich dann jetzt, also die Grünen haben zwischen 8 und 14 Jahre Durchschnittszeit zusätzlich jedes Atomkraftwerk verlängert, als sie an der Regierung waren. Jetzt kamen im letzten Herbst CDU und FDP und haben da, glaube ich, nochmal 9 bis 23 Jahre im Schnitt draufgelegt. Beide haben die gleiche Scheiße gemacht, aber die Rot-Grünen haben der CDU und der FDP es technisch möglich und juristisch möglich gemacht, so weiterzumachen.
Trotzdem können sich die Grünen nach wie vor bei etlichen Wählerinnen als die Anti-Atomkraftpartei profilieren. Wie erklärt sich das?
Ja, dass manche Wähler eben genauso sind wie die Grünen. Also die einen lügen und die anderen wollen gern belogen werden. Da kann man mit Aufklärung relativ schlecht dazwischen.
Kommen wir mal zu der Frage der Gewaltfreiheit, ein weiteres Attribut bei der Gründung der Grünen. Wir haben es doch SPD und Grünen zu verdanken, dass Deutschland nicht in den Irakkrieg gezogen ist. Also ist an der, ist an der Gewaltfreiheit nicht doch was dran?
Guter Witz, sehr guter Witz. Die ökonomischen Verhältnisse waren so, dass das deutsche Kapital, deutsche mittelständische Betriebe ganz prachtvolle, teilweise je nach Branche, ganz prachtvolle wirtschaftliche Beziehungen zum Irak hatten vor dem Krieg. Und dass die Deutschen, um es mal so zu sagen, sicher sein konnten, dass dann, wenn die USA mit ihren Truppen dort einmarschiert, wenn bombardiert wird und Bodentruppen reingehen und die Briten an ihrer Seite, dass dann diese ökonomischen Beziehungen kaputt sein würden und dass auch an den Quellen des Öls, aber nicht nur dort, andere Leute säßen, also die Konkurrenz aus den angloamerikanischen Staaten. Auf der letzten Handelsmesse des Irak waren, ich glaube, ungefähr 110 deutsche Firmen vertreten und fast keine, höchstens 5 angloamerikanische Firmen. Das heißt, deutsch-irakische Geschäfte blühten. Der Krieg würde die kaputt machen, das war absehbar. Also beschloss die Regierung, wir sind in diesem Fall Friedensengel und ziehen nicht in diesen Krieg. Und selbst große Teile des Mainstreams der deutschen Friedensbewegung haben ihre SPD und ihre Grünen dafür bewundert. So viel Blödheit, es müsste eigentlich strafbar sein. Denn wir wissen ja, bei den nächsten Kriegen und auch denen davor, Afghanistan, Jugoslawien, waren sie an vorderster Front.
Die Friedensbewegung der 1980er Jahre war ja eine starke Quelle für die Grünen. Heute beobachten wir, dass Grüne besonders lautstark und aggressiv Militärintervention genannte Kriege im Namen der Menschenrechte fordern, zurzeit wieder in Libyen. Wie kommt das?
Das ist ein ganz langsamer, über viele Jahre formierender Prozess. Es gab ja durchaus mal Zeiten, in denen auch Linke das Wort Menschenrechte verwendet haben, ohne dass einem schlecht werden musste. Ähnlich etwa das Wort Reform für kleine Verbesserungen für den menschlichen Alltag, was man heute nicht mehr verwenden kann, weil es eher eine Androhung ist von größerer Schärfung und mehr Verarmung. Menschenrechte sind inzwischen in Diskussionen, die nicht nur auch in Deutschland, auch in Frankreich, auch anderswo stattfinden, ein rechter Kampfbegriff geworden. Und solange nicht jemand dazu sagt, er meint demokratische und soziale Menschenrechte, will ich mit diesem Wort auch eigentlich gar nichts mehr zu tun haben, weil es benutzt wird für imperialistische Schlachten, für Kriege, für Marktaufteilung, für aggressive Vorgehensweisen auch der Bundeswehr, wie in den verteidigungspolitischen Richtlinien von 1993 und oder 1992 und 2003 ja auch beschrieben. Also aus der alten, guten, angeblich nur Verteidigungsarmee, die wir, so bin ich als Kind noch aufgewachsen, die uns vor den Russen schützen sollte, nur wenn die böse waren und kommen sollte, die eingesetzt werden, ist jetzt eine nach eigener Definition aggressive imperialistische Armee geworden, der es darum geht, die Kapitalinteressen deutschen Kapitals in aller Welt zu schützen und den Zugang zu Rohstoffen aller Art, notfalls auch mit militärischer Gewalt, und dahinter stehen die Grünen inzwischen, durchzusetzen. Das heißt Plünderung und Raubzüge. Es ist eine neue Form von Kolonialismus und von Imperialismus, die da sozusagen in Menschenrechtsgeschenkpapier verwandelt durchgesetzt worden ist.
Schauen wir uns das Soziale bei den Grünen an. Sozial ist, was Arbeit schafft, so lautet derzeit das Credo der sozialen Marktwirtschaft. Können SPD und Grüne nicht zumindest hier auf ihre tollen Erfolge, ihre Agenda 2010 und Arbeitsmarktpolitik verweisen? Schließlich sind die Arbeitslosenzahlen ja massiv gesunken.
Ja, ich bin ganz sicher, in den Willenfortland, Homburg und anderen Teilen der Oberschicht und der gehobenen, besser verdienenden Teile der Mittelschicht ist die Bewunderung für die Größen, für die Grünen wahnsinnig groß, weil dies mit Agenda 2010, mit den Hartz I bis IV Paketen, mit dem Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, also der völligen Enthemmung der Leiharbeit und anderen Maßnahmen geschaffen haben, einen riesigen Niedriglohnsektor zu betätigen, sodass auch vielleicht nicht ganz superreiche Teile der besser verdienenden Mittelschicht sich jetzt alles mögliche billig, schlecht bezahlte, schlecht versicherte, altersarm werdende Personal leisten können. Also der Teil der deutschen Gesellschaft ist den Grünen ganz sicher dankbar. Diejenigen, die jetzt millionenfach durch diese Regelung verarmt worden sind, jetzt schon wissen, dass sie im Alter sich keine vernünftige medizinische Versorgung mehr leisten können, denn geschweige denn teilnehmen am kulturellen Leben oder eine schöne, freundliche Wohnung. Die allerdings wissen ganz genau, was die Grünen und was die SPD ihnen ja nicht nur in Gestalt von Schröder und Fischer, sondern in Gestalt von immens hohen Parteitagsbeschlüssen bei SPD und Grünen für den Rest ihres Lebens eingebraten haben.
Verglichen mit ihrer Gründungszeit haben die Grünen also eine scharfe Rechtsentwicklung hingelegt. Würden Sie heute sagen, die war in ihrer Gründung schon angelegt oder wie erklären Sie sich diese?
Naja, in der Gründung der Grünen war eine Menge angelegt und man darf eins nie vergessen. Deswegen ist so ein Projekt auch nicht wiederholbar. Dass überhaupt ein Teil der Linken, also antiautoritäre Linke wie ich oder kommunistische Linke wie vom Kommunistischen Bund, sozialistische Linke verschiedener Strömungen, überhaupt gesagt haben, sie beteiligen sich an so breiten Bündnis, was ja reinging, bis also ganz breite Kreise traf, wie ökologische Christen, Wertkonservative und so weiter. So ein Bündnis haben große Teil der Linken wie ich nur auf uns genommen, weil wir in der Notwehrsituation nach dem deutschen Herbst waren. Das heißt, wir waren, ich gehörte, das ist sozusagen meine politische Herkunft, zur alten Anti-Atom-Bewegung der 70er Jahre, Stichworte Wiel, Brockdorf, Gronde, Malville, Kalka. Und im Jahr 77, als unsere Bewegung auf dem Höhepunkt war und enormen gesellschaftlichen Einfluss hatte, entschied sich der Staat uns, der sozusagen gerade sich im etwas ungleichen Kampf mit der RAF befand, sozusagen Linke wie uns gleich mit abzuräumen. Das heißt Fluten von Hausdurchsuchungen, von Repressionen aller Art, nicht nur Prügeleien, überschwappten übers Land. Und wir am Ende des Jahres waren wir in der Lage, dass viele von den neu politisierten, die zur Anti-AKW-Bewegung gekommen waren, gesagt haben, gegen einen so übermäßig bis an die Zähne bewaffneten Staat, der hier, wenn er mal will, den Notstand ausruft und bürgerkriegsähnliche Szenen auf den Straßen vollzieht, da kommen wir nicht gegen an, wir ziehen uns zurück. Und andere kleinere Teile haben gesagt, nee, gegen dieses waffenstarrende Gebilde auf der Gegenseite geht nur Untergrund. Das fanden wir eine falsche Analyse, auch falsche Strategie. Und dann blieben wir also übrig und überlegten uns, aus was, welche Ebenen können wir uns erobern, um uns kurz zu erholen und dann unsere linken Positionen in dieser Gesellschaft doch wieder besser durchzusetzen. Daraus entstand die sogenannte Wahlfrage. In jeder linken Zeitung jener Zeit wird man über die Wahlfrage Diskussionen und Pro- und Kontra-Beiträge finden. Und wir waren eigentlich eher an Marx, Marcuse und Agnoli und Hans-Jürgen Krahl geschult und hatten große Distanz zum Parlament und haben dann nach 3 Jahren Diskussion gesagt, okay, wir machen das für eine gewisse Zeit, dieses Projekt Grüne, mal gucken, wie lange es als ein emanzipatorisches Projekt dauert. Wir haben intern bei uns Anti-Autoritären gewettet, 10 bis 15 Jahre, die Schätzung war verdammt gut.
Hätte die Linke denn rückblickend eine Chance gehabt, dieser Rechtsentwicklung der Grünen erfolgreich zu begegnen?
Naja, es gab eine erste Phase. Wir hatten am Anfang, und als wir das merkten, haben wir relativ schnell geplant, wie wir die loswürden. Wir hatten nicht nur Wertkonservative, sondern wir hatten auch einen kleinen Flügel Ökofaschisten an der Backe. Also Leute wie Herbert Gruhl, der dann später die ÖDP gegründet hat und bis heute deren ideologischer, was soll man sagen, Meinungsgeber ist. Oder alte SS-Leute, was wir erst später erfuhren, wie diesen ökofaschistischen Biobauern Baldur Springmann und noch so ein paar Figuren aus dem, etwa aus dem Kollegium Humanum, Weltbund zum Schutz des Lebens. Aber das ging leicht. Nach einem halben Jahr haben wir ein linkes Wirtschaftsprogramm beschlossen und dann waren die unter Absingen schmutziger Lieder, waren die dann weg. Dann war die Sache geklärt. Und es begannen ein paar Jahre, in der die Grünen ein, nicht in voller und vollem Umfang, aber doch schwerpunktmäßig ein eher linkes Projekt war, wo, ganz im Gegensatz zu dem, was die Linken in den Jahren davor noch unter der geschilderten Bedrohung hatten hinkriegen können, wir zum Beispiel populär machten Positionen wie Infragestellung des staatlichen Gewaltmonopols, unbedingt, selbst die Wertkonservativen waren zweitens in den Grünen gegen den Kapitalismus. Es gab eine ganz klare Gegnerschaft zur NATO, ja, und damit auch zu allen Kriegen, wie immer man sie dann nennen und verkleiden würde. Und eben auch Fragen Selbstbestimmungsrecht der Frauen, Fragen von 218, Quotierung und solche Geschichten. Das waren ja vorher überhaupt keine Massenthemen. Und die wurden dann von den Grünen in Diskussion in die Gesellschaft gebracht über Massenmedien, über alle möglichen Foren, Veranstaltungen und so weiter und so weiter. Und hatten eine Wirkung auf die Gesellschaft, sodass es eine Zeit lang in den 80ern die Grünen ein relativ linkes Projekt waren. Dass darin dann auch zum Teil von Anfang an die Kretschmann Leute waren, die unbedingt scharf drauf waren, sich mit dem konservativen Block wie der CDU nun aufs Engste zu verbünden. Oder relativ bald dann dummerweise hier in der Stadt, wo ich lebe, eine Gruppe von Leuten um Josef Fischer und Daniel Cohn-Bendit in die Grünen kamen, die in ihren Zeitungen, was wir nicht lasen, schrieben, diese komischen Grünen, diese spießigen Ökos sind eine super letzte Chance, die wir haben, um an die Fründe dieses Staates zu kommen. Und wir haben immer gedacht, aufgrund unserer guten Erfahrungen im Bürgerinitiativen, ach, wir kriegen alle, wir können alle, wir haben die Erfahrung gemacht, inhaltlich überzeugen, kommt ihr nun mal mit euren bösen Absichten, wir kriegen das schon hin, da waren wir einfach wahnsinnig blöd und naiv, noch aus Bürgerinitiativzeiten und hatten nicht begriffen, dass man mit einer Partei völlig andere Möglichkeiten hat, auch so ein Projekt zu zerstören durch Überanpassung, Integration und alle Formen von Opportunismus.
Würden Sie heute gleich zu Anfang anders mit diesem Cohn-Bendit-Fischer-Flügel umgegangen sein?
Na, ich war ja die blöde Kreisvorsitzende, glaube ich, war ich damals, die auch die ganze Fischer-Gang und Fischer aufgenommen hat. Wir haben gesagt, ihr habt uns doch bisher bekämpft und die haben über Leute wie uns haben die geschrieben, wir seien krawattentragende ökologische Nillen, unerträglich spießig und die ökologische Frage sei von überhaupt keiner Bedeutung und wer interessiert sich überhaupt für Atomkraftwerke? So Zeug haben die geschrieben. Gleichzeitig traten sie noch als Spontis aus, also irgendwie eine Unterabteilung der undogmatischen Linken und man dachte, man hätte ein paar Punkte gemeinsam. Die hatten ja zum Beispiel eine ganz heftige Kritik an der Kaderförmigkeit, am Zentralismus und der mangelnden Basisdemokratie der K-Gruppen gehabt. Wir haben nur nicht begriffen, dass wir aus ihrer Kritik gelernt haben, selber genau diese Mechanismen von Ausgrenzung, Durchsetzung selber anzuwenden in den Grünen. Damit hatten wir allen Ernstes nicht gerechnet.
Also haben wir das für die Geschichtsbücher jetzt auch geklärt. Frau Ditfurth ist schuld, Sie haben sie aufgenommen. Anfang der 90er...
Eine Gruppe, die gab es ja an manchen Orten. Zum Beispiel war es so, wir haben im Frankfurter Kreisverband, man kann den Punkt fast sagen, es gab eine Elefantenrunde, in Bonn war die Regierung gekracht, es waren Bundestagsneuwahlen angesetzt für März 83, Dann gab es in Hessen Landtagswahlen im September 82. In der Elefantenrunde saß ein etwas angetüdelter Willy Brandt und sagte mit reichlich schwerer Zunge, wir brauchen künftig Mehrheiten links von der CDU. Und buchstäblich am nächsten Morgen, am nächsten Montag darauf, stand ein gewisser Josef Fischer auf der Matte einer sich gerade bildenden Öko-Sponti-Gruppe, die plante, die Grünen zu ändern. Ein paar Wochen später war jenseits aller Vorstellungen des Kreisverbandes, wer doch bitte ihre Bundestagsabgeordneten sein sollten, haben die Frankfurter Sponti sich verbündet mit dem rechten Flügel der hessischen Grünen. Darunter waren Leute, die darüber wetterten, dass ihre Kinder mit zu vielen Ausländerkindern in der Schule waren und nichts mehr lernen würden. Also sie haben sich skrupellos verbündet mit allen Leuten, die gar nicht links waren, um uns als undogmatische linke Konkurrenz, die eine Mehrheit hatte damals noch in Frankfurt und im Landesverband in zentralen Fragen auch, loszuwerden. Und das haben sie grandios geschafft. Und 3 Monate später saß Fischer im Bundestag. Also so blöd und so einfach ging das.
Anfang der 1990er verlässt die Linke dann die Grünen. 10.000 sind es, schreiben sie in ihrem Buch, ein gewaltiger Aderlass. Auch wenn es den Versuch gegeben hat, der Konstituierung einer sogenannten radikalen Linken, hätte dieser Trennungsprozess von den Grünen nicht koordinierter verlaufen müssen, um organisatorische Zusammenhänge zu bewahren bzw. neu zu konstituieren?
Endlich einer, der mich das fragt. Genau. Also wir hatten ja in Hessen, das kann man sich ganz schnell vorstellen, wir hatten in Hessen ab Ende 82 diese verdammte Debatte um, wir wollen doch regieren. Die Grünen wollten das nie, von links bis konservativ war das ganz klar, nie in die Exekutive, nie in der Regierung. Wir sind antikapitalistisch, wir bleiben Opposition, gehen aber in Parlament, aber da ist die Grenze. So, und das war die ganze Zeit klar und wurde bestritten in Hessen ab 82. Da begann dann diese Auseinandersetzung zwischen den sich selbst und den Realos und den Linken. Wir wurden ja immer nur als Fundamentalisten beschimpft. Es ist ein Schimpfwort, der mich so nennt, ist nicht mein Freund, um das immer auch zu sagen. So, wir hatten also die Debatte bis Ende der 80er schon viele Jahre an der Hacke. Da hatten zum Beispiel unsere ökosozialistischen Freunde in Hamburg, hatten noch eine Mehrheit im Landesverband, als sie 89 ausgetreten sind. Wir haben aus Hessen, einige von uns kamen aus dem sozialistischen Büro, die meisten aus BIs, wir hatten den Plan, diese Grünen, wussten wir ab Ende 88, das geht so nicht mehr weiter. Sie werden auseinanderfallen oder wir müssen raus. Und wir haben selbstverständlich versucht, die Linken, verschiedenen linken Strömungen, Feministinnen, Radikalökologinnen, Ökosozialistinnen und was es so gab, bundesweit zu organisieren, haben Treffen anberaumt. Aber die Erfahrungen in den einzelnen Landesverbänden, Berlin etwa, mit vielen Leuten, die aus der früheren KPD ML oder AO kamen, die Hamburger, die eher aus dem KB kamen und anderen Projekten und andere, wir hatten so unterschiedliche Erfahrungen, dass man das nicht zusammenkriegte zu dem Zeitpunkt. Wir haben uns wirklich bemüht, weil genau das war der Punkt. Wir wollten entweder in großen Mengen gehen oder die Grünen an der richtigen Stelle spalten. Und dass es Möglichkeiten sogar gab, manche erklären dann immer, ich sei zu optimistisch gewesen, es gab schon sehr, sehr gut bezahlte Jobangebote an Leute wie Fischer. Schilly war schon weg und war schon bei der SPD. Es war ein Punkt, wo es kritisch stand und wo es unter sehr, sehr, sehr günstigen Umständen auch hätte kommen können, dass die Realo-Promis die Partei verlassen und wir dann den Laden sozusagen neu aufbauen können. Das war unklar, 88, 89 und zusammengehalten haben wir. Aber dann liefen uns erst die Hamburger weg, 89 und dann andere. Und der letzte Punkt in diesem Zusammenhang zu gehen, war dann die Bundesversammlung Neumünster im April 91. Und dann war vorbei. Es blieben trotzdem noch ein paar drin, die sich ein Leben außerhalb einer Großorganisation nicht vorstellen konnten und Angst hatten, wieder bei Null anzufangen. So war, ist es ja auch nötig, dann immer wieder muss man bei Null anfangen. Und die blieben dann drin, sind aber die letzten, die man irgendwie als sowas wie anständig bezeichnen kann, sind beim Krieg gegangen oder sind nicht mehr als anständig zu bezeichnen. Also wer beim Jugoslawienkrieg die Grünen nicht verlassen hat, mit dem habe ich ganz wenig zu reden.
Wollen wir hoffen, dass das demnächst also die Linke in der Linkspartei besser macht? Soziologisch betrachtet, was waren denn das für Leute, die Grünen zu ihrer Anfangszeit in einem Ausmaß wählten, dass sie 1983 als neue Partei die 5%-Hürde knackten und in den Bundestag kamen?
Sie haben vorhin mal gesagt, die Wurzel der Grünen war die Friedensbewegung. Das stimmt nämlich nicht. Die Friedensbewegung kam etwa gleichzeitig mit den Grünen hoch und wurde dann auch zu einem Aktionsfeld der Grünen.
Ja, ich sage Friedensbewegung und Anti-AKW-Bewegung waren die Haupt...
Nee, das ist ein großer Unterschied. Die Friedensbewegung hat erst angefangen 79, 80. Die Grünen-Gründung hat ab 78 begonnen. Das heißt, es war die Hochzeit der Friedensbewegung war 80, 81, da gab es die Grünen schon. Die Wurzel der Grünen sind tatsächlich ganz viele verschiedene linke Projekte und als eine fetteste Wurzel die Anti-Atom-Bewegung seit Wiel. Also das sind sozusagen die Ursprünge und natürlich kann man die APO, wenn man die Wurzel länger fasst und guckt, wo kommen denn die Wurzeln der Wurzeln her, kommt man natürlich, sind die Grünen auch ein Spätprojekt, ein Abfallprodukt der außerparlamentarischen Opposition von Leuten, die auf eine bestimmte Art und Weise weitergemacht haben und etwa Fragen aufgegriffen haben wie die Naturfrage oder wie die Frauenfrage, die innerhalb der APO ziemlich unterbelichtet behandelt worden ist. Also die Fragen, die da vergessen worden waren, haben diejenigen, die die APO freundlich betrachteten oder aus ihr kamen oder jünger waren und nur hinguckten, dann später aufgegriffen in Gestalt von Frauenbewegungen der 70er Jahre, Häuserbesetzungsgeschichten, die ganzen linken Verlage und Ladensprojekte, Straßeninitiativen, alle möglichen Projekte zu allen möglichen sozialen und ökologischen Fragen überschwappten da ja das Land in den 70ern. Und die Anti-AKW-Bewegung hatte binnen kürzester Zeit tausende nicht mehr zählbare Bürgerinitiativen, die mehrheitlich alle linke Initiativen waren im Land. Und das ist dann sozusagen das Becken, das Terrain, aus dem sich dann die Grünen bedient haben oder das in die Grünen-Gründung hineingeflossen ist. Das heißt, da waren Leute, die hatten schon ein politisches Leben vor der Partei.
Aber ich habe ja gerade nach den Wahlen gefragt gehabt von 1983, wenn ich es richtig erinnere, beginnen die großen Friedensdemonstrationen ja auch schon 81, 82. Ja, also das war bestimmt ein Wählerinnenreservoir,
genau. Ne? Für die Grünen, was für die Gründung, was Wurzel angeht und zu dem, was ich als Wurzeln beschrieben habe, dieses ganze Geflecht von Einflüssen und sozialen Bezügen, kam dann dazu Leute, die das interessant und sympathisch fanden, was ich da tat. Aber sehr stark auf die Inhalte bezogen, sehr stark noch berührt auch, wenn nicht selber teilnehmend, doch von der Beobachtung sozialer Bewegungen, die über das ganze Land gesehen ja ganz unterschiedlich waren. Da gab es ja alle möglichen Unterströmungen. Diese Grünen sammelten dann für ihre Bundestagswahlen ein sehr vielfältiges Spektrum von Leuten ein, wo man im breitesten Sinn sagt, also alternatives Milieu, linkes Milieu, aufgeklärtes Bildungsbürgertum.
Gegenwärtig ist ja eine...
Besitzbürgertum sicher nicht. Also all das, was heute typisch ist für die soziale Basis, ist es nicht.
Genau zu heute kommen wir, denn gegenwärtig ist ja eine gewaltige Grünen-Mania angesagt. In Bavü stellen sie wohl den ersten grünen Ministerpräsidenten. Bundesweit liegen sie bei Umfragen deutlich über 20%, öfter jetzt mal vor der SPD. Die Rede ist von einer neuen Volkspartei. Wer wählt denn heute Grün?
Also neue Volkspartei sind sie nicht, weil sie eine äußerst geringe Verankerung, wenn überhaupt man das als Verankerung bezeichnen kann, in den Kreisen, die wir traditionell Proletariat, Subproletariat, also auch in den Milieus ihrer Opfer, also Hartz-IV-Empfänger und anderes, da haben sie keine Verankerung, sondern man sagt heute, also die etwas klügeren und glaubwürdigeren Sozialforschung geben her, dass etwa ein Drittel der Oberschicht grün wählt, dass die grünen Wähler zu einem ganz wesentlichen Teil besser verdienende Mittelschichtsangehörige sind, im Schnitt sogar besser verdient als bei der FDP und dazu will wirklich was gehören. Das heißt, sie haben eine breite Verankerung in einem reichen, satten, besitzbürgerlichen Land, was auch bedeutet, was sich da zusammenrottet, neigt aufgrund der eigenen ökonomischen Interessen und des dafür mit verbundenen Egoismus dazu, all die Schwächsten und die Opfer, die sozusagen am Wegrand liegen bleiben, zu missachten und sich den eigenen ökonomischen Interessen zu widmen. Das werden wir künftig sehen. Jetzt gibt es ja dieses Gejubel, wir hätten angeblich eine Energiewende. Das glaube ich noch lange nicht. Das eine ist, dass wir einerseits eine FDP haben, die sagt, sie wolle aussteigen. Gleichzeitig wird aber an Sprachregelungen und Komplikationsfantasien gebastelt, damit man diesen Ausstiegsprozess, diese Stilllegung möglichst lange hinschleppen kann. Dann ist immer noch von der Brückentechnologie die Rede. Und da darf ich mal wieder darüber aufklären, dass damit nicht die Brücke zu Alternativenergien gemeint ist, sondern seit Jahrzehnten im Hintergrund gemeint ist die Brücke zur Atomfusion. Und mich wundert sehr, dass über die nächste Phase der Atomenergie, nämlich die Atomfusion, überhaupt nicht geredet wird, während aber gleichzeitig Deutschland sowie auch die EU Millionenbeträge in die Förderung der Atomfusionsforschung steckt. Das soll nämlich die nächste Brücke sein, das heißt noch mehr Berge von radioaktivem Müll und was alles an Sicherheitsproblemen dazugehört. Der Rest ist geschwärzte Propaganda, weil die Leute sowas so schnell glauben. Und parallel dazu hat jetzt ein Teil des Kapitals Großprojekte wie Desertec, angeblich Alternativenergie, guckt man genauer hin. Es ist ein enormes, auch imperialistisches Projekt in Nordafrika. Das wird nicht finanziert von irgendwelchen Forschungseinrichtungen, sondern von der Deutschen Bank, von Siemens. Ich glaube, ABB und MAN ist mit dabei und lauter entzückende Freunde von wahrer Ökologie, Basisdemokratie und Fortschritt und Frieden und ich weiß nicht was. Also das, was jetzt unter Alternativenergie läuft, ist eine kapitalistische Modernisierung, wo alternative Energien, regenerative Energieträger nicht nach dem Prinzip, sie sollen den Menschen nützen und preiswert sein, sondern sie sollen möglichst viel Profit hergeben, sozusagen durchgesetzt werden und wo viele kleine Betriebe, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten vielleicht innovativ waren und wirklich tolle Sachen erfunden haben auf dem Bereich, sich bald wundern werden, wie sie von den größeren Konzernen platt gemacht werden. Also genau, die Partei dieser falschen ökologisch-kapitalistischen Modernisierung, diese Partei sind die Grünen.
Sie sagen es nur, einmal angenommen, es käme jetzt zu einem beschleunigten Übergang in die Erneuerbaren, gäbe es im Prinzip zwei Alternativen, weiterhin eine zentrale Energieerzeugung über Desertec oder große Offshore-Windparks, das ist das Interesse der Big Four auf dem deutschen Energiemarkt, um ihr Oligopol zu halten, oder aber Alternative 2, eine demokratische, kommunale, dezentrale Energieerzeugung. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie gehen davon aus, dass sich die Grünen bei dieser Auseinandersetzung auf die Seite der Big Four schlagen werden?
Mit gelegentlichem Plänkeln zu kleineren Betrieben, weil sie auch ein paar mittelständischen verpflichtet sind. Das hängt von den Regionen ab. Das ist in Berlin dann sicher noch mal anders als in Baden-Württemberg etwa. Also was ganz, ganz klar ist, und wenn ich eine Hoffnung haben sollte, dass aus dem, was diese Grünen jetzt wollen, etwas werden soll, was ökologisch und demokratisch ist, also auch kontrollierbar ist und wo es nicht um Profite geht, sondern darum, Grundbedürfnisse von Menschen nach Licht, Heizung, auch nach wirtschaftlichen Betrieben aufrechtzuerhalten, dann müsste die grüne Forderung, und das werden sie sich, werden sie eher die Zunge abbeißen, sein, zerschlagt die vier Atomkonzerne. Und das sagen sie nicht, sie sagen was von Überwandlung oder sie kaufen sie überteuert auf, Teile davon. Das heißt, es ist eine Machtfrage, die Machtfrage stellen sie aber nicht. Das wäre eine Voraussetzung für Rekommunalisierung, dafür, dass kleinere Einheiten unter öffentlicher Kontrolle die ganzen Geschichten vom Wasser bis zur Energie und so weiter wieder in die Hand kriegen. Privatisiert übrigens auch in Frankfurt wie auch auf Bundesebene massiv auch unter den Grünen. Das heißt, die müssten ihre eigene Politik aus den Jahren zurückholen. Und dann muss man gucken, wem nützt es. Zum Beispiel habe ich eine große Befürchtung. Dieses Riesenprojekt Desertec, was jetzt schwärmerisch auch über die Heinrich-Böll-Stiftung, die Grünen-Stiftung, propagiert wird auf Veranstaltungen. Wenn man sich es genauer anguckt, geht das genau durch die Länder, in denen es jetzt eben keine Revolution gibt wie in Ägypten. Also es soll Stationen geben in Ägypten, es soll sie in anderen nordafrikanischen Staaten geben und es soll sie zum Beispiel in einem Land geben, über das die Grünen auch zurzeit kein Wort verlieren, in Marokko. In Marokko gibt es aber eine besetzte Westsahara, es gibt eine Befreiungsbewegung namens Frente Polisario. Ich habe nicht gehört in letzter Zeit, dass die Grünen die massiv unterstützen. Und merkwürdigerweise sollen diese riesigen zentralisierten Anlagen also in ein Land wie die Marokko gestellt werden, was dabei hilft, mit deutscher Unterstützung und mit EU-Unterstützung, diese schrecklichen Flüchtlinge aus Afrika abzuhalten, in das geheiligte Europa zu kommen. Also muss man doch künftig mal eine böse Prognose, die Frente Polisario als Terroristen bezeichnen, damit man es ein Projekt durchsetzt in einem Land, das ihnen eigentlich gehört und was mit deutscher und EU-Unterstützung von Marokko militärisch besetzt wird seit etwa 1976. Da hängen überall in allen Ländern wahnsinnige soziale Probleme dran und uns wird das hier sozusagen heiter, dumm und fröhlich als ein ganz tolles Projekt an die Sonne zu kommen verkauft. Es ist ein hochpolitisches Projekt, bei dem wieder Menschen unterdrückt werden, zum Nutzen der Betreiber, die hinter dem Großprojekt stehen.
Wir sprachen mit Jutta Dittfurth, Autorin des Buches Krieg, Atom, Armut, was Sie reden, was Sie tun, die Grünen. Frau Dittfurth, wir danken Ihnen für das Gespräch.
Ich